Genau. Ja, ich begrüße euch alle herzlich in unserem Workshop zum Thema Kontrolle der Polizei. Genau, ein weites Thema. Wir haben das ja in dem kurzen Vorstellungstext auf der Homepage angerissen. Einerseits die Debatten um die Möglichkeiten der Einrichtung polizeilicher Beobachtungsstellen oder unabhängiger Polizeibeauftragter oder auch nicht unabhängiger Polizeibeauftragter. Dazu wird uns Philipp Krüger von der Themenkoordinationsgruppe Polizei von Amnesty, Polizei und Menschenrechte von Amnesty International was erzählen. Und der andere Weg, wie Polizeihandeln zumindest manchmal ein bisschen transparenter und überprüfbar sein kann, ist natürlich, indem gerichtliche Auseinandersetzungen darüber geführt werden. Dazu wird uns Anna Lutschak, Rechtsanwältin aus Berlin, was vortragen. Genau, und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit Philipp Krüger.
Ja, schönen guten Tag auch von mir. Bevor wir thematisch reingehen, wollte ich uns noch kurz vorstellen, wer sind wir? Wir sind die Themenkoordinationsgruppe Polizei und Menschenrecht von Amnesty International. Wir sind innerhalb der deutschen Sektion von Amnesty die Fachgruppe, die sich mit dem Thema Polizei auseinandersetzt. Das bedeutet, wann immer es sozusagen fachliche Kompetenz in dem Bereich gibt, innerhalb von Amnesty, sei es vom Sekretariat selber oder von einzelnen Orts-, Hochschulgruppen, Bezirksgruppen, werden wir sozusagen angefragt. Unsere Gruppe hat sich Anfang der 90er Jahre formiert, wurde damals gegründet von Polizeibeamten. Die Gruppe hat sich ursprünglich vor allem mit Menschenrechtsverletzungen im Ausland beschäftigt. Das bedeutet, dass sich die Polizeibeamten dieser Gruppe vor allem mit Gewerkschaftern im Ausland zusammengetan haben, die sich dort innerhalb von Polizeibehörden, in denen es starke Fälle von Korruption gab, diese Gewerkschafter unterstützt haben in ihrer Arbeit im Kampf gegen Korruption, weil sie sich, wie man es sicherlich auch leicht nachvollziehen kann, einem schweren Beschuss aus der Inneren ihrer Behörde aussetzen mussten. Seit dem sogenannten Skandal in Hamburg, das war einer von mehreren Skandalen, die es so Anfang der 90er gegeben hat innerhalb von Polizeibehörden, da gab es verschiedene Übergriffe durch Polizeibeamte auf Polizeistationen, beschäftigen wir uns auch stärker mit solchen Vorfällen in Deutschland, weil man da gesagt hat, gut, es gibt auch in Deutschland entsprechende Probleme, da müssen wir uns auch drum kümmern. Wir sind heute ein Zusammenschluss aus vielen verschiedenen an der Thematik Interessierten. Das bedeutet, wir sind Polizeibeamtinnen immer noch, Dozentinnen von Polizeifachhochschulen, Mitarbeiter von Abgeordneten, Juristinnen etc. Daraus ergibt sich ein vergleichsweise hoher Professionalisierungsgrad innerhalb unserer Gruppe. Aber grundsätzlich muss man dazu auch sagen, wir sind eine Jedermann-Gruppe. Jeder, der sich für das Thema interessiert, kann bei uns mitmachen. Natürlich die Bereitschaft vorausgesetzt, dass man sich in die Themen auch entsprechend einarbeitet. Wir haben im Rahmen unserer Kampagne von 2011 verschiedene Forderungen aufgestellt an die Polizei bzw. an den Gesetzgeber. Einmal die Einführung einer sogenannten Kennzeichnungspflicht von Polizeibeamten, die Videoüberwachung im Gewahrsamsbereich von Polizeistationen und die allgemeine Stärkung der Menschenrechtsbildung innerhalb der Polizei und natürlich um das Thema, was es heute gehen soll, unabhängige Untersuchungen innerhalb der Polizei. Hier ein Beispiel für einen dieser Vorfälle, die es immer wieder im Polizeibereich gibt. Das war ein Vorfall von 2016. Da war es mutmaßlich zu Misshandlungen eines Marokkaners im Gewahrsamsbereich der Bundespolizei Hannover gekommen. Der Beamte soll dort den Menschen mehrfach gequält haben, Fotos davon geschossen haben und in der WhatsApp-Gruppe herumgeschickt haben. Im Zuge der Ermittlungen, die dann angestellt worden sind, intern durch das Bundespolizeipräsidium in Hannover, es sind dann noch verschiedene andere Vorfälle sozusagen getreten. Es soll unter anderem zu Waffenspielen in einer Dienstgruppe gekommen sein. Es soll auch zu sexuellen Kontakten im Gewahrsamsbereich zwischen Polizeibeamten und Angestellten des Hauptbahnhofs gekommen sein. Und es wurden auch noch andere Vorwürfe sind zutage getreten. Die Ermittlungen in dieser Sache verliefen aber größtenteils im Sand. Die beiden Polizeibeamten, die dieses Verhalten auch aufgedeckt haben, wurden dann letztlich auch vom Dienst suspendiert, sind auch manchmal immer noch suspendiert. Das zeigt beispielhaft für uns, wie schwierig Ermittlungen gegenüber Polizeibeamten in Deutschland sind und wie schwer diese Dinge verlaufen und dass es da immer noch eine starke mangelnde Aufklärung gibt. Wir hatten gestern bei dem Vortrag von Professor Ringelstein bereits gehört, dass die Anklagequote bei Vorwürfen gegen Polizeibeamtinnen so ungefähr bei 2% liegen in Deutschland. Im Vergleich zur normalen Kriminalität liegen sie ungefähr bei 20%. Das zeigt einfach vom Standpunkt der Problembeschreibung her sehr stark, dass es hier einfach ein starkes Defizit gibt. Und diesem Defizit wollen wir begegnen mit der Einführung einer unabhängigen Ermittlungseinrichtung gegenüber Polizeibeamten. Die menschenrechtlichen Grundlagen sehen wir hierin einmal in der UN-Anti-Folter-Konvention, im UN-Zivilpakt, vor allem aber in der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Auf deren Kernforderungen will ich hier exemplarisch noch eingehen. Es geht einmal um die Unabhängigkeit dieser Ermittlungen. Es ist sehr wichtig, dass es keine hierarchischen und institutionellen Verbindungen zur Polizei gibt, wenn solche Ermittlungen stattfinden, da sonst entsprechende Weisungsabhängigkeit bestehen kann und das eine Behinderung für die Ermittlungen sein kann. Es ist sehr wichtig, oder zur Unabhängigkeit vielleicht nur so beispielhaft gesagt, bei unserem Bericht von 2011 hatten wir zum Beispiel den Fall, dass in einer Ermittlung zu Vorwürfen gegen Polizeibeamtin es tatsächlich dazu kam, dass ein Polizeibeamter gegen sich selbst ermitteln sollte. Angemessenheit, es ist wichtig, dass die Ermittlungen, wenn sie durchgeführt werden, mit entsprechender technischer Ausstattung stattfinden und auch mit dem entsprechenden Personal. Das bedeutet, dass da auch einfach mit den Ressourcen, die da sein müssen, die Ermittlungen auch tatsächlich durchgeführt werden können und dass es auch entsprechende Anstrengungen gibt. Wir hatten das zum Beispiel bei dem Fall Uri Jalloh, der Ihnen sicherlich auch allen bekannt sein wird, die Tatsache, dass dort sehr entscheidende Ermittlungsergebnisse erst durch eine zweite Obduktion, die privat finanziert worden ist, herausgekommen ist. Das ist natürlich völlig unangebracht und ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist hier in diesem Zusammenhang mit Angemessenheit gemeint. Die Ermittlungen müssen darüber hinaus auch unverzüglich erfolgen. Das bedeutet, sie dürfen sich nicht über Jahre hin erstrecken, sie müssen relativ zeitnah stattfinden und ohne Verzögerung oder ohne unnötige Verzögerung. Man hat es ja auch am Fall Uri Jalloh gesehen, die Ermittlungen wurden jetzt gerade erst endgültig eingestellt. Der Vorfall datierte Anfang 2000er zurück, mittlerweile haben wir 2018. Auch das sind Fälle, die einfach so nicht gehen und die natürlich auch eine sehr starke Belastung für die Angehörigen der Opfer darstellen. Die Ermittlungen müssen einer starken öffentlichen Kontrolle unterliegen, um einfach auch das entsprechende Maß an Transparenz für die Bevölkerung darzustellen und damit auch das Vertrauen in diese rechtsstaatlichen Ermittlungen sicherzustellen. Und letztlich müssen auch die Opfer bzw. die Angehörigen der Opfer mit einbezogen sein, um dadurch sicherzustellen, dass deren berechtigte Interessen adäquat berücksichtigt werden in diesen Ermittlungen. Ja, das sind alles Dinge, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte unterstrichen hat im Bereich der Ermittlungen gegen Sicherheitsbehörden. Aus dieser Rechtsprechung haben wir uns diverse Kompetenzen zurechtgelegt, die eine Ermittlungseinrichtung, eine unabhängige, wie wir sie fordern, vorhalten muss. Das bezieht sich zum einen auf die eigene Ermittlungshoheit. Ich hatte das ja eben schon mit der Weisungsgebundenheit gesagt. Es darf auf keinen Fall so sein, dass eine unabhängige Ermittlungseinrichtung hierarchisch oder institutionell irgendwie in der Polizei ein- oder angegliedert ist. Sie muss selbstständig entscheiden können, wann und wie sie ermittelt. Das bedeutet auch, dass nicht zwangsweise Anzeigen oder Beschwerden von Opfern oder irgendwie Beteiligten vorliegen, sondern auch wenn einfach nur innerhalb der Ermittlungseinrichtung sozusagen ein Verdacht aufkommt, dass man selber entscheiden kann, man möchte tätig werden und dann eben auch entsprechend tätig wird. Ja, das hatte ich gesagt, selbst in den Ermittlungen. Natürlich insbesondere auch in Bereichen schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen wie Todesfälle in Gewahrsam, Tötungsdelikte, Folter, Rassismus. Es klang auch schon an, die technische Ausstattung muss natürlich vorhanden sein. Es müssen eigene Tatortuntersuchungen möglich sein durch die Ermittlungseinrichtung. Es muss die entsprechende Anordnungskompetenz für Beweiserhebungen da sein. Und nötigenfalls muss auch die staatsanwaltliche Ermittlungstätigkeit von dieser Ermittlungseinrichtung überwacht werden können. Da es natürlich auch immer wieder in der Vergangenheit zu Fällen gekommen ist, dass sich die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen verschleppt haben, dass es da so gewisse Beißhemmungen gegeben hat gegenüber der Polizei. All das muss durch eine unabhängige Ermittlungseinrichtung auch überwacht werden und beanstandet werden können. Damit einhergeht auch die Anordnungskompetenz für disziplinarrechtliche Untersuchungen. Neben den strafrechtlichen Untersuchungen von polizeilichem Fehlverhalten gibt es immer wieder auch so eine beamtenrechtliche bzw. arbeitsrechtliche disziplinarrechtliche Untersuchung. Auch diese Anordnungskompetenz muss bei dieser unabhängigen Ermittlungseinrichtung letztlich vorhanden sein. Auch das ist uns wichtig, dass es eine Einsicht in die polizeiinternen Organisationsprozesse gibt, auch in die Verschlusssachen. Es ist letztlich auch oder wäre auch Aufgabe einer solchen Ermittlungseinrichtung zu überprüfen, gibt es strukturelle Mängel innerhalb der Polizei bei bestimmten Vorfällen und müssen die unter Umständen geändert werden, um das zu erreichen und um klarzumachen für diese Ermittlungseinrichtung, ob da entsprechende strukturelle Mängel da sind in den Abläufen, die geplant sind, muss es auch möglich sein, in diese Organisationsprozesse entsprechende Einblicke zu haben. Selbstverständlich muss eine solche Einrichtung auch mit ausreichenden personellen und materiellen Ressourcen ausgestattet sein. Wir haben mittlerweile bereits in verschiedenen europäischen Ländern entsprechende Einrichtungen, die solche Kompetenzen haben. Häufig ist es aber tatsächlich so, dass diese Einrichtungen sich beklagen, dass sie nicht mit ausreichend Personal und Material ausgestattet sind. Auch das ist natürlich eine Notwendigkeit. Auch der Informationsbereich ist uns sehr wichtig. Es muss zum Beispiel so sein, dass auf Polizeistationen entsprechende Infoflyer ausliegen, damit mögliche Opfer auch informiert werden über ihre Möglichkeiten, dass sie, wenn sie Beschwerden haben, sich an diese Einrichtung wenden können. Es muss dann eben einfach auch der faktische Zugang zu dieser Einrichtung da sein. Es ist uns wichtig, dass die Arbeit dieser Einrichtung umfassend dokumentiert wird und dann auch entsprechende Berichte an die Parlamente, ob dann auf Bundes- oder Landesebene erbracht werden, damit man sich auch dort mit den Problemen auseinandersetzt und an den Gesetzgeber entsprechende Hinweise ergehen können, um an Problemen arbeiten zu können. Und natürlich müssen auch statistische Dinge berücksichtigt werden. Das ist natürlich sehr wichtig, auch zu sehen, gibt es Vorfälle, wie viele Vorfälle gibt es, wie entwickelt sich das insgesamt mit den Vorfällen. Auch das muss letztlich an die Parlamente und auch an die Öffentlichkeit herangetragen werden, um dann auch ein entsprechendes Problembewusstsein bei den Menschen zu schaffen. Aus unserer Sicht ist das nicht unbedingt gegen die Polizei gerichtet. Auch die Polizei selbst würde durch diese Maßnahmen profitieren. Ich hatte es ja angesprochen mit den strukturellen Organisationsabläufen. Durch diese Arbeit, durch diese Berichte kann natürlich auch innerhalb der Polizei eine Verbesserung angestrebt werden. Man muss sich überlegen, wenn zum Beispiel Staatsanwaltschaften diese Dinge ermitteln, dann ist das nur eine strafrechtliche Perspektive. Es wird kein Augenmerk darauf gelegt, ob da sich irgendwelche strukturellen oder grundsätzlichen Fehler befinden in der Polizeiarbeit. Das alles kann ein normales Strafverfahren nicht leisten durch Staatsanwälte, das interessiert die nicht. Es geht da mehr dann darum, insgesamt wieder strukturelle Dinge zu verbessern. Das ist auch wichtig. Es ist momentan so, dass es in vielen Bevölkerungsschichten ein gewisses Misstrauen gegenüber der Polizei gibt, der Polizeiarbeit. Auch wenn die Mehrheitsgesellschaft grundsätzlich der Arbeit der Polizei recht positiv gegenübersteht, ist es doch so, dass da teilweise auch sehr viel Argwohn herrscht. Und natürlich kann durch so etwas, sagen wir mal, progressives Ermittlungsverhalten oder Polizeiverhalten auch Vorurteile gegenüber der Polizei abgebaut werden, das Vertrauen in der Polizei, in die Polizei gestärkt werden, auf das die Polizei letztlich auch angewiesen ist. Transparenz versteht sich auch so ein bisschen von selbst, spielt auch so ein bisschen mit rein. Es muss für die Bevölkerung klar sein, was da passiert und für das Vertrauen der Bevölkerung muss natürlich auch gegeben sein, dass die Polizei, oder dass wenn Vorfälle passieren, dass das auch transparent aufgearbeitet wird. Auch ein Vorteil, der sich für Polizeibeamtinnen ergeben kann oder ergibt, ist, dass sie den Dienstweg umgehen könnten. Es ist heute noch so, wenn sie als Polizeibeamtin, als Polizeibeamter Beschwerde stellen wollen gegenüber Kolleginnen und Kollegen, dann wird das aktenkundig, dann ist das sozusagen öffentlich und das kann sehr viele Probleme mit sich bringen, wie wir aus der Forschung wissen. Man muss sich da zu dem Thema immer klar machen, die Polizei ist nicht unbedingt ein vollkommen homogener, keine vollkommen homogene Einrichtung. Es gibt einen gewissen Chorgeist gegenüber der Außenwelt. Über Vorfälle wird nicht gesprochen. Es wird, wenn es Vorfälle gibt, insofern dazu geschwiegen, dass man nicht gegen Kolleginnen und Kollegen aussagt. Man muss sich dabei klar machen, dass das nicht unbedingt Zustimmung heißen muss. Das kann innerlich auch sicherlich abgelehnt werden, aber dann nicht vorgetragen werden, weil man sich vor Repressalien durch die Kolleginnen und Kollegen fürchtet. Und wir wissen aus der Forschung, dass diese Befürchtungen durchaus real sind. Also es gibt dazu Forschung von einem Kriminologen namens Martin Herrenkind, der hat dazu verschiedene Polizeibeamte höchst anonymisiert befragt und da gab es teilweise schon bei Polizeibeamtinnen und Beamten, die Missstände angesprochen haben, wirklich auch sehr, sehr starke Repressalien. Das fing dann an, dass man zum Frühstück keine Brötchen mehr mitgebracht bekommen hat von den Kolleginnen absichtlich, Das ging dann aber weiter, dass man eine tote Ratte zugeschickt bekommen hat. Der Sohn eines Polizeibeamten hat von Kollegin mutmaßlich, also dessen Sohn hat vergiftete Süßigkeiten zugeschickt bekommen. Zwei befragte Polizeibeamte kamen mit Personenschutz vom LKA. Also das muss man sich auch klar machen. Das ist schon, kann auch ein sehr starkes Haifischbecken sein. Auch das kann dafür verantwortlich sein, dass Kolleginnen und Kollegen nicht gegeneinander aussagen. Und durch diese Ermittlungseinrichtung kann es natürlich dann auch sichergestellt sein, dass eine entsprechende Befragung oder Vernehmung dann auch anonymisiert stattfindet und so Missstände angesprochen werden können, die die Strukturen innerhalb der Polizei letztlich auch verbessert. Das war es von mir soweit schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Sie können uns folgen auf Twitter und auf Instagram. Unsere Homepage ist auch angegeben und über Ihr Geld freuen wir uns auch.
Ja, hallo, ich bin Anna Lutschak. Ich arbeite als Rechtsanwältin hier in Minden im Bereich des Strafrechts und des verwandten Verwaltungsrechts. Und da komme ich jetzt auch gleich schon zu dem Thema, zu dem ich angefragt bin. Ich muss das mal hier kurz noch gucken, dass ich auch meine Präsentation hier finde. Oh, das ist schon gleich die falsche. So, genau, also sozusagen, ich bin angefragt, um sozusagen aus der Praxis zu berichten, wie ist es aktuell mit der Kontrolle? Wir haben jetzt von dem Vertreter von Amnesty gehört, was die Forderung wäre an eine effektive Kontrolle, hauptsächlich in Bezug auf strafrechtlich relevante Gewaltfälle. In meiner Praxis ist das natürlich nur ein Bereich. Also Polizeigewalt ist ein Bereich des polizeilichen Handelns, was rechtswidrig ist oder rechtswidrig sein kann. Es gibt natürlich auch polizeiliches Handeln, was gegen das Gesetz verstößt, insofern rechtswidrig ist, aber noch nicht gleich strafrechtlich relevant ist oder eben auch nicht unbedingt gewalttätig ist. Und das ist ja hier im Ankündigungstext auch so beschrieben worden, dass ich sozusagen am Beispiel des Umgangs von Polizei mit Versammlungen ein bisschen was aus der Praxis erzählen soll. Ich würde auch sehr gerne am Ende noch meine Meinung dazu sagen, was ich denke, wie polizeiliche Kontrolle aufgestellt werden sollte durch eine unabhängige Kontrollinstitution. Aber ich würde erstmal sozusagen einfach ein bisschen den Einblick geben in die Praxis, wie kann man eigentlich damit umgehen, wenn es rechtswidriges Polizeihandeln in Zusammenhang mit Versammlungen gegeben hat. Zur Einstimmung habe ich hier, ich weiß nicht, ob das groß genug ist, dass man es lesen kann bis hinten, ein Zitat aus dem Brockdorf-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Also es ist ein Urteil, auf das man sich immer sehr gerne bezieht, wenn man als Anwältin oder Anwalt tätig ist, weil da die Grundsätze der Versammlungsfreiheit hochgehalten werden und gesagt wird, ja, also das gehört zu den wichtigsten Grundrechten, dass Leute sich eben zusammenfinden und ihre Meinung äußern, auch gemeinsam auf der Straße. Und wie man sieht, hier sehr poetisch ausgeführt, das ist sozusagen die Grundlage der politischen Meinungsbildung gemeinsam und das soll sich ganz grundsätzlich staatsfrei abspielen und so weiter. Also das ist sozusagen in hehren Worten dargestellt, wie wichtig das ist und wie staatsfrei das sein soll. Also sozusagen die Polizei soll sich da am besten eben außen vor halten als Teil des Staates. Bereits in diesem Urteil hat aber auch das Bundesverfassungsgericht schon deutlich gemacht, dass das aber nun wirklich nicht für alle gilt. Und wenn man sich nicht so benimmt, wie man sich benehmen sollte, dann kann das auch ganz schnell anders sein. Deswegen, das gebe ich immer ganz gerne zur Einstimmung. Es ist dasselbe Urteil, was eben noch so in großen Worten erläutert hat, wie wichtig das alles ist. Man kann das hier vielleicht auch auf Vollbild machen, oder? Kann man? Nein, kann man nicht. Aber Hauptsache, man kann es lesen. Genau, also sozusagen... wo denn? Hier? Genau, ja. Also, ne? Wenn man jetzt sich aber gewalttätig irgendwie den Staat wenden möchte, deswegen habe ich hier auch den kleinen Pflasterstein integriert, dann werden sie auf jeden Fall verlieren. Und genau, also außerdem hat das Bundesverfassungsgericht auch noch die etwas den pädagogischen Hinweis, dass die Ziele damit ja auch nicht gefördert werden, weil die würden ja dadurch verdunkelt. So, also sozusagen der Staat möchte ein sehr weitgehendes Demonstrationsgrundrecht gewährleisten, aber in Grenzen. Und das wird auch gleich schon mal deutlich gemacht. Deswegen, ich habe ja gerade gesagt, Polizeigewalt ist nur ein Beispiel für rechtswidriges Polizeihandeln. Im Zusammenhang mit Versammlungen gibt es natürlich jede Menge andere polizeiliche Möglichkeiten, etwas zu machen, das zu begrenzen. Man kann eben Versammlungen verbieten vorher, man kann sie auflösen, man kann Vorkontrollen machen. Man kann auch sagen, nee, also die darf nicht da lang gehen, die darf nicht so und so laut sein, man muss so und so viele Ordnerinnen benennen, es darf kein Zelt aufgestellt werden und so weiter. Es kann aufgezeichnet werden, die Aufzeichnung kann dann veröffentlicht werden. Und dann, und das ist natürlich dann der Teil, wo es die Überschneidung gibt mit Polizeigewalt, es kann Maßnahmen gegen Teilnehmerinnen von Demonstrationen geben, Maßnahmen zum Beispiel, die Ausschluss von Versammlungen bedeuten, aber auch natürlich einfach Festnahme und hinterher ein Strafverfahren oder auch Anwendung von Gewalt, wenn Leute zum Beispiel eine Sitzblockade machen und daraus gelöst werden sollen. Also das sind sozusagen die Beispiele, die es geben kann, wo dann hinterher Leute sagen, also ich wollte meinem hehren, wichtigen Versammlungsgrundrecht frönen und das Ergebnis war, ich wurde verprügelt. Das ist sozusagen die staatliche Eingriffsmöglichkeit. Dann kommen die Leute möglicherweise zu mir oder anderen Kolleginnen. Und was kann man da machen? Ja, justizielle Überprüfung von solchem Handeln, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Vorfeld von Versammlungen sollte eine Versammlung verboten worden sein. Da kann man eben zum Verwaltungsgericht gehen und da Rechtsschutz suchen. Nach Versammlungen kann man Verschiedenes machen. Wenn man jetzt zum Beispiel eben an einer Versammlung teilnehmen wollte, das Ergebnis war, man wurde da rausgezogen und dann mit Schmerzgriffen versehen oder auch mit sogenannten Schockschlägen, so nennt das die Polizei, also das Schlagen, das ist meistens nur in Aussage der Polizei, um einen Widerstand zu brechen und deswegen muss man einen gezielten Schlag ausüben, damit jemand dann loslässt, der sich angeblich verkrampft hatte. Also verprügeln heißt das natürlich dann nicht in der Polizeisprache. Wenn also jemand kommt und sozusagen erzählt, das ist mir geschehen, was kann man machen? Man kann zum Verwaltungsgericht gehen, man kann sagen, ich möchte festgestellt haben, dass diese Anwendung der polizeilichen Gewalt, dass die rechtswidrig war. Man kann eine Strafanzeige erstatten gegen die Polizeibeamten oder man kann sich natürlich, falls man dann auch noch einen strafrechtlichen Vorwurf bekommen hat, gegen die strafrechtlichen Vorwürfe verteidigen. Das sind die justiziellen Wege, die man so gehen kann. Man kann auch versuchen, Schadensersatz zu bekommen, wenn man jetzt zum Beispiel unrechtmäßig in Gewahrsam genommen wurde. Oder auch natürlich, wenn man verletzt wurde, kann man auch versuchen, Schadensersatz zu bekommen. Das wäre dann noch eine dritte Möglichkeit, dass man zum Zivilgericht geht. Was kann man jetzt in der Praxis sagen? Was von diesen Beispielen ist empfehlenswert? Bei den Verwaltungsgerichten, da ist es so, man geht dahin. Und man muss die Klage selbstständig erheben. Also man muss sozusagen selber vortragen, was ist da geschehen. Und man muss auch die Beweismittel dafür selber bringen. Also das ist sozusagen, das Verwaltungsgericht nimmt es sozusagen zur Kenntnis, was man ihm sagt. Man hat natürlich selber aber nicht, wie die Polizei, Möglichkeiten, die Ermittlungen selber zu führen. Das ist problematisch. Nennt man jetzt zum Beispiel Zeugen und Zeuginnen für das Geschehen, ist die Frage, was hat das für Folgen für die, wenn dann hinterher in einem Verfahren die andere Seite etwas anderes sagt. Also man hat sozusagen die Beweislast. Wenn man es nicht selber vorträgt, sagt das Gericht, ja gut, kann so gewesen sein, kann auch anders gewesen sein. Und es kostet Geld, wenn man diese Klage selbstständig erhebt. Was ist der Vorteil von solchen Klagen? Der Vorteil ist, dass das sind unabhängige Gerichte. Wir haben jetzt gerade gehört, Staatsanwaltschaften und eben auch Strafgerichte ist so ein bisschen die Frage, wie ist das da mit der Bewertung von außen von solchen Vorfällen. Die Verwaltungsgerichte, die sind nun nicht in der Gefahr, sozusagen andauernd sowieso mit den Polizeibeamten zusammenzusitzen, dauernd von ihnen schon andere Fälle präsentiert bekommen zu haben. Die sind sozusagen sehr weit außen. Deswegen, die sind wirklich unabhängig. Aber die Frage ist, wie nah an der Realität sind sie wiederum? Also haben Sie die Kenntnis, was kann wirklich geschehen sein und haben Sie auch das Interesse, das herauszufinden? Das ist sozusagen, und das Ergebnis von einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren ist, am Ende, wenn man gewonnen hat, bekommt man die Feststellung der Rechtswidrigkeit. Das ist ein Urteil, da steht dann eben drin, das war nicht in Ordnung, was die Polizei gemacht hat. Ansonsten bekommt man nichts erstmal. Ne? Will man jetzt noch Entschädigung Geld haben, muss man noch zum Zivilgericht gehen. Und es ist eben auch kein Polizeibeamter, kein einzelner Polizeibeamter für sein Handeln zur Verantwortung gezogen worden. Wenn man das wiederum möchte, dass ein einzelner Polizeibeamter für sein Handeln zur Verantwortung gezogen wird, dann muss man zum Strafgericht gehen. Und hier gibt es eben die Probleme, die eben schon angesprochen wurden, die ich jetzt nachher auch noch gerne ein bisschen ausführen würde, im Verhältnis zu dieser unabhängigen Stelle, die man fordern sollte. Bei den Strafgerichten hat man die Problematik, zum einen, dass es den sogenannten strafrechtlichen Rechtmäßigkeitsbegriff gibt. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel gegen einen Vorwurf verteidigen möchte, also die Polizei sagt, wir mussten die Person aus der Demonstration rausziehen, weil sie vorher eine Straftat begangen hat und dann hat sie im Übrigen Widerstand geleistet gegen dieses Rausziehen und deswegen mussten wir die eben schon erwähnten Schockschläge zum Beispiel anwenden. Also ja, wir haben Gewalt angewendet, aber das mussten wir tun. Dann ist eben die Frage, war das sozusagen gerechtfertigt, dass die Person sich dann vielleicht, wenn ihr Arm verdreht wurde, versucht hat, aus dieser Position zu befreien? War das deswegen, war der Widerstand der Person, der der Person vorgeworfen wird, kann das in Ordnung gewesen sein? Da sagen dann eben Strafrechtler, da gibt es so einen besonderen Begriff, das polizeiliche Handeln erst, wenn das ganz, ganz weit von der Rechtslage entfernt ist und nicht sozusagen ein normaler Fehler ist, dann erst ist das strafrechtlich auch rechtswidrig. Also erst dann kann man zum Beispiel sagen, der Widerstand, also das Versuchen, sich da rauszudrehen aus dem Griff, das war gerechtfertigt, weil das nicht in Ordnung war, was der Polizeibeamte gemacht hat. Die zweite Problematik ist, dass auch Strafgerichte eine sehr deutliche Gläubigkeit haben, was jetzt Aussagen von Polizeizeugen betrifft. Also wenn man da vor Gericht ist und der Polizeibeamte erzählt ausführlichst, es war ganz gefährlich und wir hatten Riesenangst, Lebensangst, wir dachten, gleich gibt es hier Tote auf unserer Seite, gibt es sehr viele Richter, die mit offenen Augen da sitzen und nicken und sagen, ja, das glaube ich Ihnen sofort, dass das jetzt hier, dass sie fast nicht mehr lebend da rausgekommen wäre. Also sozusagen, egal wie übertrieben Polizeibeamte Geschehen schildern, Strafrichter sind da doch, sagen wir mal, sehr nahe daran, das zu glauben. Das ist eine Grundproblematik, wenn man eben versucht, diese Art von polizeilichem Handeln überprüfen zu lassen, dass man tatsächlich Schwierigkeiten hat, die Realität, wie sie auf der Straße stattgefunden hat, dann auch vor einem Gericht so darzustellen, wie es war. Ich habe eben schon gesagt, bei den Verwaltungsgerichten hat man das Problem, will man da jetzt Zeugen benennen, wenn dann jemand das Gegenteil sagt, was mit den Zeugen, das ist beim Strafrecht natürlich noch viel deutlicher. Ne, wenn man jetzt Zeugen benennt dafür, dass eine Person eben nicht nur mit einem einzelnen Schockschlag geschlagen wurde, um eine Verkrampfung zu lösen, wie der Polizeibeamte sagt, sondern der Zeuge sagt nein und es gab da auch mehrere Schläge und das habe ich auch genau gesehen. Dann der Polizeibeamte kommt und sagt nein, ich habe nur einen einfachen Schlag ausgeführt, hat natürlich der Zeuge oder die Zeugin, die von den 5 Schlägen gesprochen hat, das Problem, dass sie möglicherweise ein Falschaussageverfahren bekommt und Ähnliches. Wohin kommen wir darauf dazu? Man sieht, wenn man sich die verschiedenen Verfahrensmöglichkeiten anguckt, dass man immer wieder Schwierigkeiten hat, weil die justiziellen Behörden, Institutionen entweder weit weg sind von der Realität oder zu nah dran sind, weil sie eben auch ganz oft mit Polizeizeugen in anderen Verfahren zu tun haben und auch darauf angewiesen sind, denen zu glauben. Die Folge wäre für mich zu sagen, wenn es eine Institution geben soll, die eine effektive Kontrolle ausüben soll, dann muss diese Institution zum einen sozusagen unabhängig von den bestehenden Institutionen sein. Andererseits muss sie aber auch aus Personen bestehen, die mit der Praxis in Verbindung sind. Und das ist sozusagen das gewesen, was zum Beispiel die Hamburger Institution diesmal gab, zur Kontrolle umgesetzt hat. Die hatte ehrenamtlich gewählte Personen, die dann sich mit bestimmten Fällen, das war auf Polizeigewalt, beschränkt beschäftigt hat. Also die hatten sozusagen, die waren gewählt und haben gesagt, das waren Personen, die sich mit dem Thema auskannten und die haben sich damit befasst. Wenn man eine Stelle einrichtet bei der Polizei, hat man natürlich die Problematik, dass man auch wieder eine Nähe hat, womit wird die besetzt, die Stelle, sind das jetzt auch Polizeibeamte, wie kommen die dahin, welcher Auswahlprozess existiert dafür, die dorthin zu führen. Da kann man, wenn man jetzt sich ins europäische Ausland da umsieht, es gibt eine Stelle, ich glaube, das ist die in Norwegen oder die in den Niederlanden, das kann ich gleich nachschauen, da ist es so, da sind schon Polizeibeamte auch in der unabhängigen Ermittlungsstelle, die bekommen aber eine sogenannte Quarantänezeit, bevor sie dahin gesetzt werden. Dann gibt es andere Stellen, wo gesagt wird, wir wollen gar keine ursprünglichen Polizeibeamten in dieser Ermittlungsstelle, sondern wir wollen Personen, die eigens dafür sozusagen ausgebildet werden. Was man auch hat, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht eine unabhängige Ermittlungsstelle, dann muss man auch entscheiden, wie geht es denn weiter, wenn diese Ermittlungsstelle Ermittlungen angestellt hat. Dann kommt man dann auch zu den üblichen Gerichten oder ist es dann auch die übliche Staatsanwaltschaft, die diese Ermittlungen betreut oder ist das auch sozusagen eine unabhängige Staatsanwaltschaft zum Beispiel, ne? Dass man sozusagen, wie hoch muss man gehen in den Institutionen, um dann auch wirklich eine Unabhängigkeit zu gewährleisten? Oder sagt man gleich, man nimmt diesen Bereich ganz heraus und sagt, also man macht auch, so, also das ist natürlich das Schwierigste und ich glaube, dafür gibt es auch keine Modelle, man macht auch sozusagen die Bestrafung, zieht man auch aus der üblichen Institutionenkette heraus. Es ist sozusagen einfach nur jetzt aus der Praxis berichtet. Die Problematik ist natürlich, die Ermittlungskompetenz, egal worum es sich handelt, liegt bei der Behörde, der auch die Vorwürfe gemacht werden. Ja, also sozusagen, wer hat in der Hand das Filmmaterial üblicherweise, wer hat die Namen zum Beispiel der eingesetzten Polizeibeamten. Üblicherweise hat man ja ein Problem, wenn man von einem Polizeibeamten gewalttätig angegangen wurde, weiß man ja nicht, wer war das denn jetzt. Kennzeichnungspflicht, selbst wenn man die Kennzeichnung hat, wenn man die Nummer hat, hat man trotzdem noch nicht den Namen. Sozusagen die Stelle, die man braucht, um die notwendigen Informationen zusammenzusammeln, egal für welches Verfahren, die Stelle, die einem das dann die Antworten geben muss, der Polizeibeamte 11317, das war der Herr sowieso, das ist eben dieselbe Stelle, gegen die es geht. Und das ist das, was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof auch schon in vielen Urteilen deutlich gemacht hat. Es geht, also nach dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof gibt es jetzt nicht eine Patentlösung, wie man das regeln soll. Aber man muss eben aufpassen, das hat der Europäische Menschenrechtsgerichtshof anhand von vielen Einzelfällen gesagt, dass jeweils die einzelnen Dinge unabhängig sind. Zum Beispiel gibt es mehrere Urteile, wo der Europäische Menschenrechtsgerichtshof gesagt hat, das Beweismaterial, das darf nicht da gelagert werden, wo auch das rechtswidrige Polizeihandeln, also bei der Einheit, die beschuldigt worden ist. Also wenn sozusagen dieselbe Einheit das Filmmaterial verwaltet, der gegenüber der Vorwurf erhoben wurde, ist natürlich, sagt der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, naheliegend, dass das Filmmaterial vielleicht eben nicht vollständig den Ermittlungen zur Verfügung gestellt wird oder plötzlich gelöscht wird oder ähnliches. Also sozusagen, man muss das Filmmaterial woanders lagern. Man muss die ermittlungsführenden Personen auch trennen. Und auch so hat zum Beispiel auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof gesagt, man muss sich auch angucken, wie unabhängig ist denn die Staatsanwaltschaft und die Polizei. In Deutschland wird immer gesagt, naja, wir brauchen gar keine unabhängigen Ermittlungen von Seiten der Polizei, denn die Leitung der Ermittlungen läuft sowieso über die Staatsanwaltschaft und die ist ja unabhängig, weil die Staatsanwaltschaft soll ja nicht die Gewalt begangen haben. Ja, nur ist es so, faktisch werden die Ermittlungen aber durch Polizeibeamte geführt. Also der Staatsanwalt ist zwar offiziell nach dem Gesetz Leiter der Ermittlungen, aber sozusagen das Umsetzen, das Vernehmen der Zeugen und Zeuginnen, das Auswerten des Beweismaterials, das liegt doch meist in den Händen der Polizei, bis sie dann irgendwann die Sache abgeben an die Staatsanwaltschaft. Und deswegen sagt auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, in solchen Fällen, wo die Staatsanwaltschaft sich einfach nur alle halbe Jahre mal die Akte schicken lässt, reinguckt und sagt, ja, ist okay, oder ja, du könntest noch diese Person vernehmen, da reicht es eben nicht aus zu sagen, die Staatsanwaltschaft ist unabhängig, sondern wirklich die ermittelnde Person muss unabhängig sein und darf nicht nah an den anderen dran sein. Und da sagt zum Beispiel auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, das geht nicht nur institutionell, also da kann man nicht nur sagen, das reicht, wenn es da zwei verschiedene Abteilungen gibt. Es muss auch faktisch in der Person eine Unabhängigkeit bestehen. Wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass es zwar eine unabhängige Abteilung gibt, die für Polizeigewaltsfälle zuständig ist, diese Person aber nebenher auch noch einen bestimmten Strafrechtsbereich betreut, nämlich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, den Bereich Straftaten von obdachlosen Personen und dann sozusagen eine obdachlose Person einen Vorwurf der Polizeigewalt erhebt, dann kann nicht die Person sagen, naja, also ich betreue zwei Abteilungen und jetzt bin ich gerade in meiner Funktion als ich bin die unabhängige Stelle zur Ermittlung und deswegen ist das unabhängig genug. Das geht eben nicht, sondern man muss auch faktisch sich den Fall angucken. Und insofern würde ich denken, also nach den Vorgaben des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, da kann man sehr viel daraus ableiten, was man denkt, worauf man achten muss, wenn man eine Stelle einrichtet. Ich wollte noch ganz kurz noch was sagen, ich habe jetzt gar nicht richtig auf die Uhr geguckt, ich wollte noch kurz was sagen zu den verschiedenen Stellen, die jetzt in Bundesländern eingerichtet wurden. Also es wurden ja Ombudsleute, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gibt es jetzt schon länger jemanden, es werden sogenannte Polizeibeauftragte eingerichtet in verschiedenen Bundesländern. Die große Problematik bei diesen Stellen ist, dass ihr Bereich sehr, sehr groß ist. Und das hat man jetzt gerade bei meinem Beispiel Versammlungsrecht ja auch schon gesehen. Polizeigewalt ist ein Ausschnitt von dem, was rechtswidrig sein kann. Wenn man sich nicht nur Versammlungen anguckt, sondern die gesamte Realität, was stattfindet, wo Polizei handelt, kann man sich vorstellen, dass es natürlich sehr viele Bereiche gibt, die sehr weit von Polizeigewaltsfällen entfernt sind, wo aber Bürger und Bürgerinnen sich über Polizeihandeln aufregen. Also zum Beispiel im Bereich der Verkehrskontrolle. Ja? Da gibt es, glaube ich, sehr viele Personen, die auch sehr auf ihrem Recht beharren wollen. Wenn man jetzt also einen Polizeibeauftragten einrichtet, der sagt, ich bin für alles zuständig, wo Leute sich von der Polizei ungerecht behandelt gefühlt haben, dann haben wir auch einen eine Riesenmasse an Fällen, von denen ich mir vorstellen kann, dass wahrscheinlich 95% sagen, und das war ganz ungerecht, dass ich hier das Parkticket bekommen habe. Und insofern sollte man so eine Stelle einrichten, wäre das Wichtigste, das zuzuschneiden. Und man kann von mir aus auch noch einen Polizeibeauftragten einrichten, der für alle möglichen Beschwerden, hier war der Wachtmeister unhöflich und so weiter, zuständig ist. Aber man braucht jedenfalls für den Bereich der Gewalt, und das ist ja auch also die ernsthafte Menschenrechtsverletzung, so sagt es immer der Europäische Menschenrechtsgerichtshof, für diesen Bereich Folter, so ist das im Duktus des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, da braucht man eine eng zugeschnittene Stelle mit ausreichend Ressourcen und ausreichend Kompetenzen. Wenn man nebenher auch noch jemanden hat, der sich für solche anderen Beschwerden sich darum kümmert, natürlich ist das auch sinnvoll, aber es ist sozusagen, wenn man sagt, Polizeigewalt ist eins von den Themen, die die Person behandeln soll, dann wird es auf jeden Fall untergehen in dem Ganzen und nicht irgendwo hinführen. Hinzu kommt noch, das ist der letzte Punkt, den ich habe, dass die Polizeibeauftragten, die Ideen, die es bisher gibt in Deutschland, die eingerichtet werden sollen, dass die auch noch die Kompetenz bekommen sollen, sich mit Beschwerden der Beamten über ihre Problematik im Dienst auseinanderzusetzen. Also wenn die Uniform oder diese Ausrüstung, die man zum Beispiel eben bei Einsätzen, bei Demonstrationen, also wenn das zu schwer ist, dass man sich sozusagen dann an die wenden kann, oder wenn die Arbeitszeiten schlecht sind oder die Urlaubsverteilung ungerecht. Also sozusagen das ist in den vorhandenen Modellen mit die Aufgabe von Polizeibeauftragten. Also wenn man die dann zusammenzählt, die Beschwerden aus der Polizei heraus plus die Verkehrskontrollenbeschwerden, kann man sich vorstellen, dass die Ressourcen dann sehr knapp werden, sich ernsthaft und tiefgehend mit solchen schwerwiegenden Fällen zu beschäftigen. Insofern wäre jetzt ganz konkret aus meiner Praxis der wichtigste Punkt zu sagen, man braucht eine unabhängige Stelle, die sich aber nur mit diesen schwerwiegenden Fällen beschäftigt und nicht mit allem möglichen anderen.
Ja, vielen Dank. Ein Punkt, der für mich jetzt noch ein bisschen offen geblieben ist, bei dir war es ein bisschen angedeutet, die Frage der Legitimation, also wenn man sagt, man will eine Stelle schaffen mit starken eigenen Ermittlungsbefugnissen, gehen damit ja letztlich auch Grundrechtseingriffe einher, also die richten sich dann gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, das findet man jetzt vielleicht nicht so tragisch, aber trotzdem muss man ja damit umgehen und da würde ich sagen, braucht man eine gewisse Legitimationsgrundlage, also so, das wäre eine Frage, vielleicht nochmal an euch beide, wie findet man den Polizeibeauftragten, die Polizeibeauftragte und wer bestimmt, wer es wird. Genau, Anna hat ja jetzt ein bisschen schon was gesagt zum Stand der Dinge in Deutschland, was es da so gibt. Ich habe auch mal diesen Bericht gelesen von dem Polizeiombudsmann aus Rheinland-Pfalz. Der ist da sogar nicht nur für die Polizei zuständig, sondern es ist ein Bürgerombudsmann, der ist für alle Beschwerden zuständig. Und in seinem Bericht berichtet er tatsächlich auch im Wesentlichen über ältere Verkehrsteilnehmer, die sich ungerecht geschurriegelt fühlen. Die fühlen sich aber natürlich auch geschurriegelt, weil sie sich als alte Menschen diskriminiert fühlen. Was man jetzt nicht ganz von der Hand weisen kann, wenn man schon mal Polizisten bei Verkehrskontrollen mit älteren Verkehrsteilnehmern erlebt hat. Genau. Da würde mich auch noch mal interessieren, was du dazu sagst. Anna hat jetzt gesagt, das soll stark fokussiert sein auf den Bereich möglicherweise rechtswidriger Gewaltanwendung. Nur sich ungerecht behandelt fühlen soll nicht drunter fallen. Aber es gibt ja noch einen großen Bereich von
Diskriminierung. Ja, natürlich. Also eine Abgrenzung sollte schon da sein, einfach um auch eine gewisse Ressourcenschonung sozusagen sicherzustellen. Es ist natürlich klar, dass bei so einer Ermittlungseinrichtung nicht unbedingt jede Kleinigkeit irgendwie zur Untersuchung gebracht werden sollte. Also ich habe den Bericht des...
Warum?
Wie ich schon gesagt habe, aus Ressourcenschonung. Ich meine, man kann das theoretisch für jede mögliche Bagatelle sozusagen einrichten. Nur dann muss man halt gucken, wie effektiv kann dann noch ermittelt werden? Wie weit kann das gehen? Das wird dann unter Umständen schwierig. Ich wollte gerade sagen, ich hatte noch den Bericht von Rheinland-Pfalz, hatte ich zum Beispiel auch mal gelesen. Das waren alles Fälle, die da untersucht worden sind, wo ich auch so sagen würde, das ist eigentlich eher, das waren eher so Harmlosigkeiten. Also ich meine, da kann man sich drüber beschweren, aber das ist jetzt nicht so die wirklich, also ich habe in kein einziger Fall, soweit ich mich erinnere, aus dem Bericht von Rheinland-Pfalz, war ein Fall, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, gut, dass das aufgeklärt worden ist. Das war alles relativ, also eine Fälle wie Origallo oder andere, das ist da nicht aufgetaucht. Und insofern würde ich schon sagen, dass das so ein bisschen eingeschnitten werden sollte auf solche Fälle, wo es dann wirklich in Anführungsstrichen um die Wurst geht. Was die Legitimation angeht, muss man gucken. Also die naheliegendste wäre natürlich das Parlament, dass man das, wie das schon auch in vielen Bundesländern passiert ist, beim Parlament einrichtet, diese Stelle, dass die vom Parlament benannt wird. In England beim alten IPCC, das heißt jetzt meine ich IOPCC seit Anfang des Jahres, ist die Stelle beim Innenministerium angeordnet, nicht nachgeordnet. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, das so zu machen. Ich glaube, soweit ich weiß, also die sind auf jeden Fall nicht in irgendeiner Form weisungsgebunden. Soweit ich weiß, haben die damit relativ gute Erfahrungen
gemacht. Mhm. So dazu noch?
Ja, also wie man das rechtlich mit den Befugnissen macht, das kommt natürlich sehr darauf an, wie man es jetzt konstruiert. Ne? Also wenn man es konstruiert als eine sozusagen Sonderpolizeieinheit,
kann man durch Rechtsverordnung, das hat meines Erachtens, ich glaube, ich habe es jetzt gerade gesucht, Hamburg gemacht. Nicht, dass ich jetzt Werbung machen möchte für diese Abteilung der hamburgischen Polizei. Also es gibt in Hamburg eine gesonderte Abteilung, die ganz rausgelöst ist aus dem Polizeiapparat. Und da haben die sozusagen über durch Rechtsverordnung haben die dieser Einheit auch dieselben Kompetenzen gegeben wie Polizei. Also die sind auch, so nennt man das ja nach der Strafprozessordnung, Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Und das kann man machen. Also sozusagen, das ist juristisch möglich, zu sagen, wir machen eine Polizei oder wie auch immer, man kann es eben auch anders nennen und sagen, die bekommt dieselben Kompetenzen. Das geht aber natürlich auch nur, wenn die sozusagen trotzdem dann der Staatsanwaltschaft zuarbeiten. Man kann, in den Niederlanden ist es so, dass es eine Sonderpolizeieinheit gibt, die dann aber nicht der örtlichen Staatsanwaltschaft untersteht, wie das jetzt hier in Deutschland ist, sondern der Generalstaatsanwaltschaft, also sozusagen einer höheren Ebene von Staatsanwaltschaft. Ob das jetzt in so einem Flächenland wie der Bundesrepublik sinnvoll ist, die Niederlande sind etwas kleiner, da ist dann auch der Zugriff des Generalstaatsanwalts natürlich leichter zu gewährleisten, als wenn jetzt hier der Generalbundesanwalt zuständig wäre. Also deswegen, dafür will ich jetzt nicht Werbung machen, ich will nur die verschiedenen Möglichkeiten darlegen, wie es halt auch ginge. Also man kann sozusagen eine gesonderte Einheit schaffen und man kann der dann auch die Kompetenzen, die Ermittlungsbefugnisse ganz genau so wie der Polizei übertragen. Das ist noch nicht mal sozusagen, da muss man noch nicht mal ein Gesetz für machen, ne? Also das, wie gesagt, in Hamburg haben sie das durch Rechtsverordnung gemacht, dass man das zuweist. Natürlich wird das wahrscheinlich umso schwerer, je unabhängiger man das gestaltet, ne? Also wenn das jetzt sozusagen dann diese gesonderte Abteilung ganz, ganz anders aussehen soll und die Mitarbeiter ganz, ganz anders benannt werden sollen, weiß ich nicht, wie leicht das dann möglich ist, ne? Aber das ist jedenfalls nicht jetzt von Rechts wegen, kann man jetzt nicht sagen, im Grundgesetz ist das verboten, irgendwie andere Ermittlungseinheiten da einzurichten oder anderen Personen die Ermittlungsbefugnisse zu geben. Ne? Also weil das ist ja, die Aufgabe wäre ja dann auch Strafverfolgung. Also weil die Frage war ja, wie geht das? Weil das sind ja auch Grundrechtseingriffe, wenn die jetzt da durchsuchen dürfen oder sowas. Natürlich kann man, das wäre ja trotzdem vermutlich eine staatliche Einheit, wo auch immer sie angesiedelt ist. Und dann kann man natürlich sagen, das ist gerechtfertigt, dass diese Personen Durchsuchungen durchführen, weil sie da eben Aufklärung betreiben. Also das ist sozusagen juristisch jetzt nicht, dass man denkt, da ist die Schwierigkeit, weil die Grundrechtseingriffe machen, es ist halt Gesetzestechnik eher, ob man das machen kann oder nicht. Aber du hattest noch die zweite Frage, wie soll der Zugang sein, ne? Oder?
Ja.
Die zweite Frage war, wie soll der Zugang zu der Stelle sein? Achso, weiß ich mit Zugang, also weil da wollte ich jetzt auch noch auf dieses Beispiel eingehen. Ich zitiere hier immer die Beispiele, ich will kurz Werbung machen, aus dem Papier von Erik Töpfer und Julia Norman vom Deutschen Institut für Menschenrechte, das heißt unabhängige Polizeibeschwerdestellen, das kann man auf der Seite vom DIMR sehr gut finden und runterladen. Das ist, ich finde, total gut. Das hat 15 Seiten und macht einfach so ein bisschen klar, was gibt es für verschiedene Modelle und wofür könnte man einstehen. Es gibt auch ein sehr langes Papier, wo diese ganzen europäischen verschiedenen Strukturen dargestellt sind. Das hat allerdings 37 Seiten. Also es gibt es auch da auf der Seite. Na, jedenfalls, der Zugang, der beschrieben wird, ist dass in Norwegen zum Beispiel, dass es sozusagen eine Seite gibt oder auch Broschüren gibt und so, die sind einfach mal in 6 verschiedenen Sprachen. Und ist ihnen etwas geschehen, hat ein Polizeibeamter sie angegriffen in 6 verschiedenen Sprachen und das wird dann überall an verschiedenen Stellen ausgelegt. Das ist natürlich, ne, wenn man so eine Stelle einrichtet, ist das natürlich das Wichtigste, dass man gerade Personen, die eben nicht von alleine auf die Idee kommen, ja, ich könnte mir jetzt mal rechtlichen Beistand suchen, dass die auch wissen, einen einfachen Zugang, einfach nur eine Telefonnummer, wo sie sich dann hinwenden können und dann wird das sozusagen weitergegeben und dann natürlich auch irgendwie institutionalisieren, den Fall, der ist jetzt nicht der richtige für uns, wo könnte der denn hingelangen?